Hände sind wir.
Hände.
Ja, da sind wir wieder. Liebe Leute, 14 Tage sind vorbei. Chrissy Himmelfahrt ist auch vorbei. Und zum Glück, aber wirklich zum Glück, ist er nicht zum Himmel gefahren. Und er ist immer noch da. Und wenn ich da jetzt auf diesen Knopf drücke, dann könnt ihr ihn auch hören. Klick.
Hallo, könnt ihr mich hören? Olli?
Ja.
Olli, hörst du mich? Hallo.
Hallo, ich höre gut den Grisse.
Hallo Olli, so schön, dich wieder mal zu hören und auch zu sehen. Das freut mich.
Traumhaft.
Ich bin extrem motiviert, was den Podcast heute angeht. Und ich glaube auch, dass sich die Hände da draußen schon sehr drauf freuen. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass doch du dich schon sehr, sehr, sehr gut darauf vorbereitet hast. Du hast ja sogar im Vorfeld einige Lieder wieder angehört und hast es geschafft, mir auch diese Stimmung mitzugeben. Und wirklich schickt er mir, der Olli, wie ihr ihn kennt, eine Nachricht und schwärmt von einem Lied, das er da auch gleich verlinkt hat. Dann habe ich draufgeklickt, ein sehr langes Lied. Dauert über 9 Minuten und ihr werdet es nicht glauben, bin voll hängen geblieben und ich habe mich wieder zurückversetzt. Gefühl in die Zeit der 90er, wo ich das vermutlich zum letzten Mal gehört habe.
Ja, und in alter Tradition habe ich ja kurz vor dem Podcast mit zwei lieben Freunden telefoniert. Jetzt ganz vor wenigen Minuten mit unserem Freund aus Fuschl, mit dem Dave. Und er war wahnsinnig aufgeregt schon, weil es bald wieder soweit ist, weil er bald wieder deine unglaublich schöne Stimme hören mag. Und auch kann. Und da wünsche ich dir, lieber David, ganz viel Vergnügen. Und extra für dich ist dieser lange Monolog jetzt gewesen, wo der Christian sein Innerstes nach außen gekehrt hat.
Und lieber David, mach dir keine Sorgen, es werden heute noch mehrere solche Monologe kommen. Ich möchte jetzt da vielleicht dieses Stichwort, das du mir da gegeben hast, klar aufgreifen und mich auch mal beim David dafür bedanken, dass meine Stimme immer so lobt.
Oh, cool. Ja, das ist eine gute Überleitung,
ist
weil...
Das ist sehr angenehm zu hören und bitte...
Das Telefonat, damit, über das ich immer reden wollte, das war mit demjenigen, der mit mir über Münchner... über Dinge redet, die in München passieren.
Ja? Der Monaco-Franze,
der Monaco-Franze zum Beispiel,
der spuckt da rum.
Aber auch der
nicht nur sexuell, sondern auch
mich gestern gefragt,
vom Alkohol.
Ich glaube, der Wuffi, du leitest zum Wuffi
über. Ja, uns verkündet hat.
Ach so, ja.
Jetzt habe ich schon zweimal hinter diesem, also ihr kennt ja diese bei Teams oder Skype, diese Hintergründe, die man so da machen kann. Man sieht ja dann die Wohnungen oder die Häuser nicht mehr. Und manchmal habe ich jetzt schon diese rote Schwächerter-Dose,
die jetzt bei Abstinenz beendet hat,
aufblitzen gesehen und möchte den Olli wieder willkommen heißen im Club der alkoholtrinkenden Podcaster, wobei ich heute, weil es nur hell ist und sehr warm, mit einem Glas Wasser da sitze.
Mhm. Ja, du weißt ja gar nicht, was ich in meiner roten Dose eingefüllt habe. Es kann genauso gut Wasser sein, weil es kann nicht sein, dass ich kein Glas zum Beispiel daheim habe und mein Wasser in diese rote Dose einfüllen habe
müssen. Ja, klar, die haben jetzt da viel mehr Wert bekommen, seit es einen Pfand drauf gibt, ne?
Ja, genau, eben. Muss man auch so lange wie möglich ausnutzen, wenn es 25 Cent wert ist, die Dose jetzt.
Das nutzt aus.
Mehreren.
Ja, das finde ich gut. Bleib dran, Olli.
Verwende ich dann mehrfach.
Ja,
sicher. Eine Mehrweg-Dose. Ja. Ich habe die letzte Dose gefunden in meinem Kühlschrank und dachte, das ist jetzt ein feierlicher Anlass, um wieder in den Club aufgenommen zu werden. Es ist nicht der einzige Club, über den wir heute reden werden.
Nein. Ja, erstens einmal wahrscheinlich auch den Club 27, gell, schon angeteasert. Aber bevor wir zur Jennys kommen und bevor du auch erwähnst noch, mit wem du als zweites, mit welcher Hand du noch telefoniert hast, möchte ich sagen, ich werde nach Aufnahme dieses Podcasts ebenfalls mit einer Hand telefonieren. Und nämlich mit dem alten Philly. Mit unserem Hörer des Jahres. Und Jock. Darauf freue ich mich schon, der ist momentan in München.
Wenn du dir ein Konzert von wem anschauen könntest, der nimmer lebt, wer wäre das?
Wer das wäre?
Wer das wäre? Warte mal. Christian reagiert live.
Ja, und jetzt soll ich schon reagieren, live?
Jetzt kannst du reagieren, ja, sicher. Sehr logisch.
Ich glaube, ich würde mir von der Janis Joplin ein Konzert anschauen. Geil.
Wow, wirklich?
Ja.
Du? Ja, ja. Auf jeden Fall. Weißt du, wie geil. Wir beide in der ersten Reihe. Und die Janis, die gibt Vollgas. Und haut sie eine mit ihrer gesamten Leidenschaft, so wie wir in diesem Podcast. Das darf man so taugen. Ja, bitte.
Der Held der Woche.
Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein alter Blueser und die Janis Joplin, die ist die Perle des Blues. Und ihr kennt es vielleicht, wenn ihr den Film Schau mal, wer da spricht gesehen habt. Oder wenn ihr unser Intro nur vor Augen euch führt von dem Song Cry Baby. Einer ihrer allerbekanntesten Songs oder auch natürlich Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz ohne TH. Ja, auch ein tolles Lied. Und was sollte noch ein,
Christian? Ha? Me and Bobby McGee.
Me and Bobby McGee. Ja.
Summertime.
Ja.
Ja. War doch auch. Ja. Und One Night Stand ist ein super
Lied. Mein absolutes Lieblingslied von ihr. One Night Stand. Ganz genau. Ja. Das empfehle ich euch. Das ist einfach extrem enthusiastisch gesungen und geht unter die Haut. Taugt mir voll. Alles, was sie gesungen hat, ist autobiografisch angehaucht. Und wir wissen, sie hat mit ihren 6 Eskapaden auch immer wieder für Schlagzeilen und Furore gesorgt. Alkohol und Sexauswüchse, möchte ich fast sagen. Dafür war sie bekannt. Und dementsprechend passt das Lied auch sehr gut zu ihr, glaube ich. Ja. Jetzt sagst du nichts mehr, oder was?
Vieles, würde ich nur sagen. Aber ja, passt, ist gut. Gutes Lied. Ich habe das drauf gehabt, ich glaube, das war aber eine Compilation. Das war kein offizielles Album. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das hat irgendwie sowas geheißen wie Farewell oder so. Da habe ich es drauf gehabt. Farewell Songs. Ja, 1982 erst rausgekommen.
Ja, kann.
Da ist das, glaube ich, drauf. Was hast du drauf gehabt?
Boah, ich glaube, ich habe das einfach als MP3 mal irgendwo herausgefiltert. Aus wahrscheinlich, ich habe mal vom Dieter ganze Festplatten gesaugt und er hat natürlich wahnsinnig viel vom Heimnetzwerk damals gesaugt und genau, und da war viel Janis Joplin dabei. Du, du hast es schon erwähnt, gell? Wir haben ja letztes Mal über einen Kurt Cobain geredet, der ist gestorben mit 27, ein etwas älteres Baujahr als die Janis Joplin. Baujahr. Und sie ist auch gestorben mit 7. Also jüngeres Baujahr, genau. Genau. Sie ist auch gestorben mit 27. Und interessanter Fun, unter Anführungszeichen Fact, ist, dass sie auf ihrem Begräbnis $2,500 in ihrem Testament verordnet hat, dass die Zuschauer und oder Zuschauer sagt man, glaube ich, nicht beim Begräbnis, oder? Die Gäste, Trauergemeinde, versaufen sollt.
Ja, ist ja nicht überraschend jetzt von einer Alkoholikerin kommend, dass da viel ums Saufen geht. Ja, ich sage jetzt einmal nichts dazu, beeindruckt mich jetzt auch nicht.
ja. Hätte mich vielleicht in jüngeren Tagen, hätte das cooler gefunden, ja. Aber jetzt, was willst du, für die, dir taugt es, oder was willst du sagen?
Mir taugt es voll.
Super.
Ich finde das extrem. Gut. Mir taugt es richtig. Ich finde das super. Sie ist, die Asche ist
Wahnsinn.
Aus dem Flugzeug gestreut worden, ich glaube ins Meer oder. Ja. Und ja, ich finde das super. Diese trauernden Gesichter auf einem Begräbnis, das ist eh alles irgendwie meiner Meinung nach schade. Ja? Auch wenn sie mit 27 gestorben ist, aber wenn sie selbst das für sich so entschieden hat, ja, und auch schon vorgebaut hat, dass die Leute einfach auch ein bisschen feiern sollen, dann ist das was Tolles. Ich möchte das auch. Ihr dürft ruhig bunte Sachen auf meinem Begräbnis anziehen und dürft auch Spaß haben. Und könnt meine Asche auch verstreuen in die Natur. Wie stellst du dein Begräbnis vor?
Gar nicht.
Okay. So tust du aber vielleicht schon langsam mal vorbauen. Wirst du jetzt auch schon. Ja. Bist du jetzt auch schon ins Alter, ne?
Jetzt muss ich schon langsam vorbauen. Wenn du das sagst, werde ich mich gleich dann an meinen Nachlass setzen. Dann muss ich das Telefonat mit viel verschieben, weil ich jetzt was anderes zu tun habe dann.
Das Gute ist, dass ich auch nicht drogensüchtig bin, so wie Sie.
Ja.
Und
welche Drogen hat sie denn genommen?
Ja, sie hat Heroin genommen. Das war der Grund ihres Todes. Sie hat sich zu viel reines Heroin in die Venen gespritzt. Ob das mit Absicht war oder nicht, das ist nie herausgefunden worden.
Reines Heroin, das hört sich sehr nach etwas sehr Seltenem an, oder? Wird das nicht schon, wenn das geht ja durch sehr viele Hände, wird das dann nicht immer schon einfach schon
gestreckt? Unsere ja?
Nein, ich denke mal, oder hat sie das direkt vom Heroinhersteller erworben? Es wird doch immer gestreckt, oder?
Das heißt, ja, so tief sind meine Recherchen jetzt leider nicht, reichen meine Recherchen nicht, aber die eine Quelle, die ich zur Verfügung habe, die behauptet, dass es so war, wie ich gerade gesagt habe.
Naja, damit hat sie wahrscheinlich nicht umgehen können dann mit reinem Heroin, wenn sie sonst immer so gestrecktes Heroin genommen hat, wie alle anderen Junkies auch.
Naja, Christian, das weiß ich nicht. Die Frage ist natürlich eben auch, ob sie noch leben wollte. Sie hat nämlich sehr, sehr viele Probleme mit sich selbst gehabt. Sie hat diesen Schmerz, diesen inneren Schmerz, den hat sie in ihren Liedern ja hinausgeschrien. Das war auf der einen Seite das Gute, das Intensive, das, was wir so fühlen. Aber sie hat auch eine eher traurige Kindheit gehabt, mit viel Selbsthass und ich glaube, was ich so gehört habe, ist, dass dann im Laufe der Zeit mit zunehmender Berühmtheit dann eher wieder Eigenbewunderung worden. aber letztendlich hat sie sich selbst, glaube ich, nicht so richtig verstanden.
Ja, und sie hat sich auch selbst ziemlich hässlich empfunden. Also nicht nur durch die ganzen Pickel, die sie gehabt hat und eine sehr unreine Haut, sehr eher ungepflegt. Also sie hat sich nicht als schön empfunden. Und da habe ich einige Dokus mir angeschaut, wo so Zeitgenossen von ihr gemeint haben, das war der Grund, warum sie dann so viel getrunken hat und vor allem auch vor Auftritten so viel getrunken hat, um dann den Mut zu fassen, sie da vor dieses Publikum zu stellen. Das, was sie nüchtern nicht geschafft hätte, weil sie einfach wirklich absolut nicht überzeugt war von sich. Nicht von dem, was sie kann, auch nicht von dem, was sie kann, aber auch was das Aussehen betrifft. Das sind Aussagen,
ja,
die ich gehört habe.
Sie hat prinzipiell zu kämpfen gehabt, vor so vielen Menschen aufzutreten. Und da haben mir natürlich die Betäubungsmittel auch gut getan, was das betrifft. Also sie dürfte auch zum Beispiel vor dem legendären Woodstock-Auftritt Heroin konsumiert haben. Und wenn es nicht sogar so quasi der Anfang vom Ende war, was was das betrifft, ja, weil sie einfach Angst gehabt hat, vor diesen unfassbar vielen Leuten aufzutreten. Und sie hat einmal einen interessanten Satz gesagt, und zwar hat sie nach einem Konzert mal gesagt, jetzt habe ich mit 25.000 Leuten gebumst und muss dennoch alleine heimgehen. Also sie hat irgendwie, sie wollte immer für die anderen da sein, sie wollte sich, glaube ich, vollkommen öffnen, aber gleichzeitig ist das natürlich auch etwas, was einen, glaube ich, sehr verletzlich macht. Und sie dürfte sehr kindliches Gemüt da gehabt haben, was man so hört. Und ja, das passt, da passt einiges irgendwie nicht so richtig zusammen.
Ja, klar, das macht schon Sinn. Findet man ja in vielen Biografien, was man da jetzt bei ihr finden, ne? Also diese selben Merkmale findet man ja einfach sehr oft. Und diese Einsamkeit, die da ist, die wahrscheinlich nach so großen Auftreten, wo du so bejubelt wirst und dann irgendwann einfach einmal nach der Party dann trotzdem alleine daheim bist, ja, ist wahrscheinlich die Einsamkeit dann noch viel größer, als wenn du vorher dieses Hoch nicht gehabt hättest, wo dich jeder liebt. Und ich glaube, da ist es egal, ob die 500 Leute voll abfeiern oder 50.000 oder mehr.
Ja, das habe ich schon einmal besprochen. Dann ist natürlich das Hotelzimmer, das Einsame, dann umso leerer und man fühlt sich umso alleiner.
Und es ist auch nicht das Zuhause. Und es ist auch nicht das Zuhause, es ist einfach ein Hotelzimmer. Und wenn man das jetzt nicht so verklärt sieht und wenn manche von euch werden wahrscheinlich auch schon beruflich einmal gereist sein oder irgendwo hin haben müssen, wenn es jetzt nicht mit so einem Urlaub in Verbindung gebracht wird, dieses Hotelzimmer, den du ja auch meistens teilst mit jemandem, ja, der dir sehr nahe steht. Wenn du dann einfach in irgendeiner Stadt bist, in einem Hotelzimmer, die irgendwann sowieso alle gleich ausschauen, oder ja, ist halt ein halbwegs bequemes Bett hoffentlich drin, eine Dusche und ein Fernseher und so ein kleiner Schreibtisch. Vielleicht hast du eine Kaffeemaschine drin, je nach Level, wo du dort absteigst, aber das ist es halt, oder? Nichts Persönliches von dir. Und ich glaube, das braucht man auch. Oder ich zumindest brauche das.
Ein Nest. Ein Nest braucht jeder. Und wenn er es nicht hat, ist es nicht so einfach. Eine witzige Geschichte ist auch noch, also es ist natürlich, ich wollte die Janis Joplin ja schon relativ lange einmal machen, weil es mir einfach voll taugt. Aber es ist nicht so leicht, wirklich Stichfestes über sie herauszufinden. Es gibt nicht viel Dokus, auf Deutsch gibt es eigentlich gar nichts. Und es ist, also was eine Biografie, habe jetzt auch keine gelesen. Das heißt, alles, was man so außerfindet, ist halt jetzt schon eher oberflächlich, was die Janis Joplin betrifft. Also deswegen ist es nicht so einfach, sie als Heldin zu nehmen. Aber es kommt schon eben auch immer wieder durch, dass sie halt einfach so ein ambivalentes Verhältnis zu Männern gehabt hat. Einerseits hat sie sich eben wahnsinnig von Männern umgeben oder mit Männern umgeben und das sexuell auf die Spitze getrieben. Und sagt man zumindest, ja, also ich glaube, es stimmt da. Andererseits gibt es zum Beispiel die Geschichte, dass der Jim Morrison, ja, der ja wirklich ein fescher Kerl war, einmal küssen wollte und sie hat ihm aber eine Flasche Southern Comfort über den Kopf gehaut, anstatt mitzuküssen. Eins möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, wenn ihr einmal auf YouTube unterwegs seid, gell? Dann gebt ihr mir ein Raise Your Hand, und zwar mit Tom Jones und Janis Joplin. Das empfehle ich natürlich vor allem Dieter, der ist auch ein alter Fan vom Tiger. Und dann Tiger. Genau, dann kommt ein großartiges Video zum Vorschein, wo die Janis Joplin mit dem Tom Jones sich gegenseitig übertrifft, was diese Ekstase im Schreien betrifft. Voll geil, weil der Tom Jones kann das natürlich auch sehr, sehr gut. Ich schaue jetzt gerade mal nach, der Tom Jones, ist ein bisschen älter als die Janis Joplin gewesen, aber sind prinzipiell relativ gleich alt gewesen.
Ja.
Du, da war Olli, ich
natürlich noch sehr, sehr jung.
Erzähl uns noch ein bisschen was über Ihr Leben.
Sehr gerne. Gut, also die Janis Joplin ist, aber ist Janis Lynn Joplin geboren, und zwar am 19. Jänner 1943. Im Gegensatz zum Tom Jones, der als Thomas John Woodward am 7. Juni 1940 geboren worden ist. Und die Janis Joplin ist in Texas geboren und ist aufgewachsen in einem sehr konservativen, christlich geprägten Elternhaus. Denen waren traditionelle Werte und Zurückhaltung sehr wichtig. Und die Janis Joplin, die hat aber in sich ganz andere Energien gehabt. Das hat sie sich ja sehr, sehr früh gespürt, und das hat sie ja schon sehr, sehr früh zu einer Außenseiterin gemacht. Und ja, das hat sie auch verwundbar gemacht. Und sie hat die Erwartungen ihrer Familie und der Gesellschaft und der Umgebung nie so richtig erfüllen können. Und sie hat auch immer diesen starken Drang zur Rebellion gehabt. Und das, ja, markiert so den Beginn ihres Lebens auch schon. Und das bringt sie dann später in ihrer Musik zum Ausdruck. Ja, als Kind hat sie sich schon sehr für Musik begeistert. Ihre Eltern wollten eigentlich, dass sie Lehrerin wird. Aber ihre Mutter war selbst auch musikalisch, ich glaube sogar Musikerin. Und sie hat in Kirchenchören und in Schulaufführungen gesungen und da natürlich auch schon ihr Talent unter Beweis gestellt, obwohl sie am Anfang, und das ist schon sehr witzig, eine klare Sopranstimme gehabt hat. Weil jeder von euch, der die Janis Joplin kennt, der weiß natürlich, dass bekannt ist für ihre, für den kraftvollen Bluesgesang. Und für ihr, eben für ihr raue Stimme. Ja, und sie hat eben auch sehr für Blues und Soul begeistert und hat da ihre Vorbilder natürlich gehabt, und das hat dann auch den Weg geebnet für den späteren musikalischen Stil und für ihre Interpretationen. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir gleich mal zum großen Durchbruch einmal weiterschreiten. Mhm. Also ja, vielleicht vorher noch in der Schule, ich habe es eh schon gesagt, da hat sie sich eben recht schwer da. Also erstens einmal das System, das Starre in der Schule war nichts für sie, und sie ist offensichtlich auch sehr gehänselt worden aus dem Grund, den du vorher schon gesagt hast. Aus optischen Gründen irgendwie und auch weil sie halt einfach so anders getickt hat, und das dürfte relativ intensiv sogar gewesen sein. Also es ist natürlich schwer jetzt da das aufzuarbeiten oder als Außenstehender genau ins Detail zu gehen, aber man hört solche Dinge halt. Ja,
mhm. Ja, es ist immer, ich meine, ich glaube mittlerweile vielleicht ist das... Die Rahmenbedingungen haben sich natürlich voll geändert, ja. Aber jetzt gehänselt werden in der Schule, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass das nie geil war. Egal in welcher, ob das jetzt online ist, ob das einfach da am Gang irgendeiner Highschool ist. Wir reden, glaube ich, jetzt mittlerweile schon schneller von Mobbing. Und wenn du über das Hänseln in der Schule sprichst, kann ich mir gut vorstellen, dass da eigentlich Mobbing gemeint war. Das waren ja nicht Einzelne, die irgendwann einmal auf sie losgehen. Das wird schon was, wenn das so prägend ist, was Größeres gewesen sein, was mehrere dann einfach gemacht haben. Und das nicht nur bei einer jungen Frau, auch bei einem jungen Mann oder wahrscheinlich auch bei einem älteren Mann oder älterer Frau. Das macht natürlich einiges mit dir. Und das in den 60ern dann oder in den 50ern zu erleben, wo du ja nur viel weniger über Gefühle geredet hast, Oliver.
als wir das jetzt machen. Beziehungsweise stellt sie mir ja da die Frage, hat sie sich überhaupt ihren Eltern da anvertrauen können oder hat sie das damals einfach alles in sich hineingefressen und niemals irgendwie bearbeitet? Ja? Ich meine, ich glaube, ich kann die Frage beantworten, das wird sie großartig niemals bearbeitet haben. Sie hat es ja, wie wir wissen jetzt, seit du uns erzählt hast, wie sie gestorben ist, betäubt. Und ja, und das hat halt mit dem Tod dann geendet irgendwann. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, warum sie betäubt hat, aber es war sicher nicht
der Grund. Interessant finde ich schon, das sind alles so Dinge, die natürlich nicht schön sind, aber gleichzeitig hat sie offenbar jetzt keine tiefgreifende Erfahrung gehabt, die sie jetzt so wie eine Vergewaltigung oder massive Gewalt in der Familie oder so. Scheinbar haben sie die Eltern nicht einmal scheiden lassen oder so. Also das ist eigentlich ganz interessant, dass das eben nicht der Fall war. Und sie hat trotzdem irgendwie es nicht geschafft, ihr Leben beisammen zu halten. Und das finde ich irgendwie ganz witzig, dass man dann sozusagen jetzt sowas nimmt wie Mobbing in ihrer Jugend, um sozusagen irgendwie was zu finden, warum sie so war, wie sie war. Und das macht das Ganze dann auch schwierig, eben unter anderem drüber zu sprechen, weil jetzt stellen wir uns daher als Podcast und sagen, ja, sie ist gemobbt worden und deswegen hat sie dann später Drogen genommen. Also
das wollte ich nicht so sagen, das ist sicher, es kann ja sein, dass das Leben vorher total super verlaufen ist. Kann man aber auch vorstellen, dass ab dem Zeitpunkt, wo du wirklich auf Alkohol reinkippst oder auf Heroin, dass egal, ob du vorher ein schönes Leben gehabt hast oder nicht, dir das Leben dann aus den Händen gleitet, wenn du das nicht mehr kontrollieren kannst. Ja. Und es gibt ja zigtausende Fälle, die das auch genau so belegen. Ja. Also bei Alkohol ist wahrscheinlich jetzt, glaube ich, weniger thematisiert, wenn du den Junkie und Heroinsüchtigen hernimmst. Da ist es klar, dass der sein Leben nicht im Griff hat. Ja. Aber ich denke, dass es irrsinnig viele Alkoholiker gibt, die Existenzen zerstören, Familien zerstören und das Leben absolut nicht mehr im Griff haben und versandeln.
Naja, auf jeden Fall ist sie weitergezogen. Lieber Christian, kennst du den Song Red House vom Jimi Hendrix?
Vom Titel her kennst nicht, den müsstest du mal vorspielen. Hendrix. Ich kenne Jimi Hendrix, ja.
Okay, der hat einen Song, der heißt Red House und dieses Red House, das steht in High Ashbury in San Francisco. Das ist ein Stadtteil von San Francisco. Warst du schon mal in San Francisco?
Nein, aber ich erinnere mich, dass du während deiner Weltreise, dieser bekannten Weltreise, die du gemacht hast, da warst du doch in San Francisco.
Da war ich tatsächlich dort, ja, das stimmt. Da war ich in San Francisco und war aber, glaube ich, nicht in High Ashbury, zumindest nicht bewusst, weil mir dieser Stadtteil jetzt ja gar nicht so viel gesagt hat im Vorhinein. Auf jeden Fall ist das der Stadtteil, wo damals in den 60er Jahren die Hippie-Bewegung ihren Mittelpunkt gehabt hat. Und da haben sie die berühmten Musiker und Avantgarde-Künstler aufgehalten. Und da waren zum Beispiel Grateful Dead hat dort gewohnt und Jefferson Airplane und so. Und eben dieser Jimi Hendrix, der hat eine Freundin gehabt. Und die hat auch dort gewohnt. Und die hat gewohnt in einem roten Haus auf 1524A in der High Street. Und deswegen gibt es diesen Song Red House. Eine schöne Überleitung von mir, finde ich. Wenn unsere Verbindung immer wieder mal instabil ist, dann denke mir wenn du so dir die Zeit nimmst, um Dinge wirken zu lassen, wofür ich da sehr dankbar bin. Denk immer, es ist wieder was eingefahren. Da muss ich mir gleich sagen. Aber ich brauche nicht.
Nein, du bist immer da. Ja, ich hab das wirken lassen. Du hast mich einfach so mitgenommen mit deinen Ausführungen, dass ich kurzzeitig vergessen habe, dass ich den Podcast mit dir mache. Ach so. Eher gedacht, gerade ich bin Zuhörer und habe das einfach genossen. Jetzt weiß ich ja das, was all die Hörerinnen und Hörer da draußen einfach alle zwei Wochen mit dir erleben dürfen. Das ist absolut wunderschön. Das war das erste Mal. Es war eigentlich eine transzendentale Erfahrung. Gerade.
Na schön. Das ist wunderbar.
Ja, das taugt mir, wenn es so diese ruhige, diese Erzählerstimme. Ich glaube, das Design David, ein Fuschler-David, taugt ein bisschen.
Wenn es das du erzählen würdest, würde es ihm wahrscheinlich noch mehr taugen.
Naja, weiß ich. Aber ist ja egal. Aber das, mir gefällt das jetzt und ich glaube auch in David. Oder David, schreib es uns doch in die Kommentare.
Er war damals eh dabei in San Francisco. Das ist das Allerschönste. Der Karrierebeginn. Wie ist losgegangen mit unserer Janis Joplin?
Also, das Piepsen, das ich übrigens gerade gehört habe, war der Phil, der mir geschrieben hat.
Wie bitte? Das habe ich jetzt nicht.
Das Piepsen, also dieses Bing, nur an die Fans jetzt gerichtet, das sie gehört haben, jetzt schon wieder. Das war vom Phil, der mir schreibt. Und der Phil schickt halt jedes Wort einzeln ab, immer. Jetzt muss ich da auf laut losgehen. So, gut.
Na gut, bitte, also Oliver, sie ist dann nach San Francisco gezogen, in dieses Stadtviertel, das eben der Schmelztiegel für die Künstler der Hippie-Szene war. Und die Atmosphäre, glaube ich, war dort wunderbar. Sie haben gemeinsam gefeiert, sie haben Straßenmusik gemacht, sie haben experimentiert, wahrscheinlich auch mit Drogen. Sie haben politischen Aktivismus ausgelebt. Übrigens auch interessant, Janis Joplin aus Texas, ja, sicher ein Staat, der jetzt nicht gerade der, wo es eher auf der Tagesordnung war, dass man rassistisch ist, aber sie genau das Gegenteil. Vielleicht ist ja das etwas gewesen, mit dem sie eben, wie wir vorher gesagt haben, das muss man vielleicht noch ein bisschen herausstreichen, ja, das dass eben vielleicht deswegen auch so große Probleme mit dem Ganzen gehabt hat. Ja, da hat es auf jeden Fall den perfekten und besten Nährboden gehabt, um ihre musikalische Identität zu finden, würde ich sagen. Ja. Hat dort erste Auftritte gehabt in Clubs und die Leute haben sie schon langsam kennen und lieben gelernt und sie hat ihre ersten musikalischen Fußspuren hinterlassen. Und ja, sie hat natürlich von Anfang an leidenschaftlich performt und das ist nicht unbemerkt geblieben. Und sie hat mit ihrer Energie auch die Leute in den Bann gezogen, die was zum Sagen gehabt haben, schon langsam. Sie hat dann eine Band nicht gegründet, sondern sie ist in einer Band Frontfrau gewesen. Christian, jetzt hole ich dich mal wieder ins Boot hinein. Wie hat diese Band geheißen und hast du davor, vor diesem Podcast, überhaupt schon mal von dieser Band gehört?
Big Brother and the Holding Company war das. Am I right, my friend?
You are right. Ich empfehle euch den Song Ball and Chain zum Beispiel mal einzuwerfen, wie eine Pille aus Drogen. Das ist ein sehr, sehr geiler Song, sehr langsam, sehr sie zart alles so auseinander, so. Versteht ihr, was ich meine?
Und das ist der 9-Minuten-Song, von dem ich vorher gesprochen habe.
Ja. Das ist ja voll geil einfach.
Viel Gitarren,
den habe ich geschickt.
Gefiedel, ja.
Ah, den habe ich geschickt, okay. Ja. Und das. Das war, und Summertime übrigens, das ist ja auch ähnlich, ja. Summertime. Aber sie hat sich dann natürlich auch als Janis Joplin ihren eigenen Namen gemacht und hat dann Erfolge gefeiert und hat sich dann nur weiterentwickelt in ihrem Stil, ist ein bisschen kommerzieller geworden, für ein breiteres Publikum zugänglich, sage ich jetzt einmal, oder zuträglich, und das hat dann endgültig voll eingeschlagen und zum Beispiel eben mit dem Lied Peace of My Heart.
Eine meiner Lieblingsnummern, muss man auch sagen. Me and Bobby McGee, nicht von ihr geschrieben, eigentlich von, Olli weiß das noch, ich habe das schon im Vorfeld gesagt, Olli reagiert. Na, Quiz Olli. Von wem ist Me and Bobby McGee? Ah, come on.
Kannst es. Du weißt es. Ich kann es, aber ich werde es bewusst zurückhalten und beantworten lassen. Ne?
Aber danke für diese Chance. Es war Chris Christopherson.
Ah ja, genau, weil die waren zaum, gell? Da haben wir in einem unserer vielen privaten Gespräche mal drüber geredet, wenn man das ja. Oder haben wir es im letzten Podcast sogar erwähnt, kann das sein?
Kann man das bei uns überhaupt nur trennen?
Ja, leider nicht mehr.
Am 4. Oktober 1970, noch vor Jim Morrison, war es dann soweit. Janis Joplin ist in Los Angeles an einer Überdosis verstorben.
Die liebe Janis Joplin ist posthum natürlich nur geehrt worden. Zu Recht, vollkommen zu Recht. Sie ist aufgenommen worden in die Rock'n'Roll Hall of Fame, und zwar 1995. Und das ist das einzig Wahre, was man bei dieser unglaublich großartigen Musikerin und Frau machen kann. Dass man sie in diese Hall of Fame hineinführt und einführt. Nichts anderes.
Danke, dass du so einen schönen Podcast für uns ausgesucht hast.
Bitte.
Danke fürs wieder in Erinnerung rufen von einer so großartigen Künstlerin. Und ja, danke, dass ihr auch manchmal träumen durfte aufgrund deiner wunderschönen Erzählstimme heute.
Sehr, sehr gern. Und in 14 Tagen erzählen wir euch weiter Geschichten über uns und unsere Helden.
Heute.